Also, noch einmal herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unseres Seminars Lehre einen Mensch das Fischen. Wir haben gestern eine ganze Reihe von Prinzipien kennengelernt und wir wollen heute direkt dort weitermachen und eine ganze Reihe von weiteren Gesetzmäßigkeiten oder Prinzipien mit euch gemeinsam studieren und wir werden wieder einige Beispiele haben, einige Übungsbeispiele, wo ihr dann wieder auch ans Mikrofon gehen könnt und wollen das gemeinsam weiter studieren. Wir werden auch bei jedem Beispiel wieder einen Rückbezug auf Daniel 8, Vers 14 haben, um so mit diesem Text alle diese Prinzipien mal ausprobiert zu haben. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt gemeinsam, bevor wir beginnen, noch einmal niederknien für ein Anfangsgebet und dann mit gezücktem Bleistift in unsere Bibeln gehen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass wir jetzt zu dir kommen können und dein Wort studieren können, dass wir lernen können, wie wir dein Wort besser verstehen können. Wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig bist. Bitte schenk du uns Frieden in unser Herz und Klarheit der Gedanken, dass wir erkennen, wie wir aus deinem Wort die Schätze herausgraben können, die du dort für uns hineingelegt hast und dass es für uns praktisch anwendbar ist. Bitte sei du unser Lehrer nach deiner Verheißung. In deinem Namen beten wir, Herr Jesus. Amen. Das erste Gesetz, das wir heute gemeinsam besprechen wollen, ist das Gesetz der Parallelen. Und dazu möchte ich mit euch gemeinsam folgenden Abschnitt anschauen. Geht mal mit mir zu Jesaja 2 und dort Vers 2. Übrigens, Jesaja 2 ist eine der faszinierendsten Endzeit-Prophezeiungen, die es überhaupt nur gibt und besonders lohnenswert zu studieren, weil sie so kurz ist. Sie hat nämlich dort am Anfang des Kapitels nur vier kleine Verse. Jesaja 2 und dort Vers 2. Dort lesen wir: Ja, es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen, an der Spitze der Berge, und er wird erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und dann wird das weiter ausgeführt, wie das sein wird, wenn dann alle Völker zueinander sagen werden: Kommt, wir wollen dorthin gehen, denn dort ist das Gesetz des Herrn, dort ist das Wort Gottes. Und ich glaube ganz fest, und ich denke, ihr werdet mir zustimmen, dass diese Prophezeiung darauf hinweist, dass eine Zeit geben wird, wo Menschen aller Nationen, Völker, Stämme und Rassen nicht nur einzeln hier und dort, sondern in großer Masse sich zu dem Herrn bekehren werden. Die große Frage ist, was ist die Bedingung in diesem Vers? Kann jemand mir sagen, was ist die Bedingung in diesem Vers, damit das passiert, dass all diese Völker sich zum Herrn wenden? Kann jemand eine Bedingung sehen im Vers? Es wird geschehen, genau, am Ende der Tage, nicht wahr, es ist eine Endzeitprophezeiung. Was muss geschehen, damit alle Heiden dort hinströmen können? Ja, das Haus des Herrn, oder noch genauer, nicht das Haus des Herrn, sondern der Berg des Hauses des Herrn muss fest gegründet sein und erhaben sein über alle Höhen. Wer von euch war schon mal im Gebirge? Oder wir alle sind gerade im Gebirge, wir sind ja alle auf der Schwäbischen Alb, nicht wahr? Man sieht nicht so viel vom Gebirge, es ist mehr so ein Tafelland. Aber wenn man im Gebirge gibt, da gibt es kleine Berge und größere Berge und dann gibt es die größten Berge. Und die Idee ist, dass der eine Berg, der Berg des Hauses des Herrn, höher sein muss als alle anderen Berge, denn nur wenn er höher ist, können ihn alle sehen. Ein Berg, der nur klein ist, der kleiner ist als die Berge drumherum, kann schlecht gesehen werden. Und wenn er nicht gesehen wird, kann man dort nicht hin. Ich habe jemanden schon das Flüstern hören. Kann jemand mir sagen, was er vermutet, was wohl dieser Berg des Hauses des Herrn darstellt? Bevor wir in die geistliche Anwendung gehen, was wäre buchstäblich der Berg des Hauses des Herrn? Der Berg Zion, nicht wahr? Dort, wo der Tempel stand. Was wäre eurer Meinung nach die geistliche Anwendung vom Berg Zion oder von dem Berg des Hauses Herrn? Wie würdet ihr das interpretieren? Die Gemeinde, richtig? Das ist so die klassische adventistische Antwort. Die Gemeinde. Frage: Haben wir schon eine Gemeinde, ja oder nein? Ja? Ist es auch die richtige Gemeinde? Sicher? Dann, wenn wir eine Gemeinde haben und es die richtige Gemeinde ist, wo bleibt dann die massenhafte Bekehrung der Menschen aus allen Völkern? Und als ich das studiert habe, ist mir aufgefallen, dass wir anscheinend etwas übersehen haben oder was noch hinzugefügt werden sollte. Schaut mal mit mir etwas an in Jesaja 40. Ich habe mich versucht, diesen Berg Zion noch besser zu verstehen, was der Berg Zion in der Prophetie wirklich bedeutet. Und das führt uns jetzt zu diesem Prinzip. In Jesaja 40 und dort Vers 9 finden wir folgenden interessanten Text. Steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst, erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst, erhebe sie, fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Eine Frage habe ich an euch. Wer von euch mag Gedichte?
They kicked me off.
Okay, wer mag überhaupt keine Gedichte?
They kicked me off because they said my hair was too crazy.
Wann ist ein Gedicht ein Gedicht? Das würdet ihr sagen. Was ist das Kennzeichen von Poesie? Es muss sich reimen, nicht wahr? Zumindest im Deutschen oder im Englischen und im Italienischen und vielen anderen Sprachen sagt man, dass ein Gedicht ist, wenn es sich reimt. Im Hebräischen ist das ein klein wenig anders. Im Hebräischen funktioniert ein Gedicht nicht über das Reimen der letzten Silbe, sondern durch einen etwas anderen Prozess. Den möchte ich euch kurz illustrieren. Der Hebräer sagt einen Satz, dann sagt er einen anderen Satz, also A, B, dann wiederholt er den ersten Satz mit vielleicht etwas anderen Worten und dann nimmt er den zweiten Satz ebenfalls wieder auf und wiederholt ihn ganz leicht umformuliert. Ich gebe euch ein Beispiel. Mein Name ist Christopher Kramp. Ich wohne in Stuttgart. Christopher Kramp werde ich genannt. Stuttgart ist mein Wohnort. Also wenn ihr jetzt Hebräer wärt, würdet ihr sagen, was für ein schönes Gedicht. Noch ein anderes Beispiel, das wir hier haben. Das können wir vielleicht alle gemeinsam sagen. Army Bible Camp ist ein Segen. Ist ein bisschen verschoben. Bei mir ist es richtig. Da habt ihr jetzt Pech gehabt. Wir lernen, wie man die Bibel studiert. Ich fühle mich so gesegnet beim Army Bible Camp. Man lehrt uns, wie man die Bibel, wie man die Schrift tief erforscht. Also das ist ein Prinzip. Es gibt das auch in verschiedenen Spielarten. Es gibt das, dass man zum Beispiel auch AA, BB hat oder in verschiedenen Formen. Aber immer diese Idee von selben Gedanken, die wiederholt werden in irgendeiner Art und Weise. Mit dieser Idee von Poesie, von Parallelen, lasst uns doch mal den Vers in Jesaja 40, Vers 9 anschauen. Da heißt es, steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Sieht jemand jetzt ein Gedicht? Seht ihr das Gedicht? Ziemlich deutlich. Die erste und die dritte Aussage und die zweite und die vierte sind im Grunde genommen derselbe Inhalt. Warum erzähle ich euch das? Ungefähr 40% des Alten Testaments sind in diesem Stil geschrieben. Nicht nur die Psalmen, das ist ziemlich offensichtlich, nicht nur die Sprüche, sondern auch viele Teile, zum Beispiel in Jesaja oder in anderen Prophezeiungen, sind in diesem Stil geschrieben. Und wenn man das weiß, kann man sich das zunutze machen, dass offensichtlich Parallelen uns den Inhalt näher bringen. Also wenn ich hier sehe, O Zion und Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst auf beiden Seiten, das ist eine sehr deutliche Parallele. Und es hilft mir zu verstehen, dass dann offensichtlich auch steige auf einen hohen Berg und erhebe deine Stimme mit Macht, mehr oder weniger dieselbe Grundidee ist. Frage. Wenn also auf einen hohen Berg zu steigen, auf dem hohen Berg zu sein, genauso ausgedrückt werden könnte mit erhebe deine Stimme mit Macht. Übrigens, was bedeutet es, seine Stimme mit Macht zu erheben? Wie würde man das auch anders nennen können? Laut? Laut rufen, nicht wahr? Also was bedeutet es, auf einem hohen Berg zu stehen? Laut zu rufen, laut zu schreien. Was ist also die Bedingung in Jesaja 2, Vers 2? Was bedeutet es, dass der Berg Zion hoch erhaben ist, höher als alle anderen Berge? Was brauchen wir? Einen lauten Ruf. Spricht die Bibel auch von einem lauten Ruf? Und sagt die Bibel auch, dass wenn der laute Ruf erscheint, dass dann die gesamte Welt erleuchtet wird mit der Herrlichkeit Gottes? Das ist genau das, wovon die Bibel spricht. Ja, es stimmt, wir haben schon den Berg, aber ist der Berg wirklich hoch erhaben, nicht wahr? Und da kann man einen praktischen Punkt machen. Wenn du auf der Straße jemandem sagst, ich bin Siebenten-Tags-Adventist, was wird die Person sagen? Was? Wie wäre es, wenn die Leute sagen, du bist ein Siebenten-Tags-Adventist? Gehörst du zu denen, die diese tolle Gesundheitsarbeit machen? Gehörst du zu denen, die all diese wunderbaren Schulen haben? Das ist so ungefähr die Einstellung, wenn man nach Kamerun geht. Oder nach Ghana. Du gehörst zu den Sieben-Tags-Adventisten? Wo die Schüler immer die besten Resultate haben, weil sie das beste Schulsystem haben? Nur mal so ein kleiner Nebengedanke. Wir müssen lauter werden. Erhebe deine Stimme mit Macht. Das ist also ein Prinzip in der hebräischen Sprache. Die Hebräer lieben es zu wiederholen und in Parallelen sich auszudrücken. Und natürlich, wie wir gerade gesagt haben, finden wir das in der Offenbarung, den Gedanken dann auch. Jetzt lass uns das mal anwenden auf unsere Frage von Daniel 8, Vers 14. Wenn wir Daniel studieren, finden wir in Daniel auch Parallelen. Ja oder nein? Nicht nur gibt es manchmal Parallelen zwischen den einzelnen Versabschnitten, ja, es gibt sogar Parallelen zwischen ganzen Kapiteln, manchmal sogar ganzen Büchern. Ihr wisst, dass Matthäus, Markus und Lukas im Wesentlichen parallel zueinander laufen. Also machen wir eine kurze Wiederholung. In Daniel 2, und das ist gutes Grundschulwissen sozusagen, in Daniel 2 haben wir was für ein prophetisches Bild? Nein, das glaube ich nicht, dass ihr das nicht wisst. Da gibt es eine Statue und diese Statue hat mehrere Metalle. Was ist das erste Metall? Gold. Und was kommt danach? Silber. Und danach kommt Bronze und danach kommt Eisen und danach kommt Eisen und Ton und dann kommt der Stein. Nichts ist falsch. Es kommt der Stein und der Stein kommt woher? Aus dem Himmel. Und was macht der Stein? Er zermalmt alles. Die Interpretation davon ist, Gold steht für Babylon, Silber steht für Medo-Persien, dann kommt Griechenland und Eisen steht für Rom und Eisen und Ton steht für also einige sagen Europa, einige sagen Papsttum, Staat und Kirche. Wir gehen jetzt nicht in das Thema hinein, wir werden gleich sehen, wie das Problem sich löst. Was ist der Stein, der kommen wird? Der Stein ist Jesus, der das Reich Gottes aufrichtet. Aber bevor der Stein kommt, was passiert mit dem Stein? Er wird ausgeschnitten, wo? Nicht von Menschenhand, nicht wahr? Im Himmel. Frage, was finden wir in Daniel 7? Als erstes. In Daniel 7. Das ist jetzt 5. Klasse. Da finden wir einen Löwen mit wie viel Flügeln? 2. Und was passiert mit dem Löwen? Die Flügel werden ausgerissen und er bekommt ein menschliches Herz. Ein Symbol für, der Löwe ist ein Symbol für Babylon. Dann kommt Medo-Persien, symbolisiert durch einen Bär mit 3 Rippen und die 3 Rippen sind fast, die kommen gleich, die Ostgoten. Nein, es sind nicht die 3 germanischen Stämme. Ägypten, Lydien, nicht Libyen, sondern Lydien und Babylon, ganz genau. Und dann kommt als drittes, was für ein Tier? Der Leopard und der hat wie viele Köpfe? 4 und 4 Flügel und er steht für Griechenland. Und die 4 Köpfe stehen für 4 Diadochen, die da heißen? Ptolemäus? Seleukos? Kassander und?
Ptolemy.
Machos, ganz genau. Und dann als viertes haben wir was? Rom, und Rom kommt jetzt daher als ein schreckliches Tier mit was für 10? Eisenzähnen. Und das ist ein Punkt, wo wir sehen können, viertes Metall, viertes Tier, Verlinkung, nicht wahr? Da wird es wieder ganz deutlich. Und dieses eiserne Tier, dieses schreckliche Tier, hat wie viel Hörner? 10 Hörner? Ich weiß nicht, ob ich jetzt. Ich frage euch, wer die 10 Hörner sind, denn tatsächlicherweise hatten wir letzte Woche in der Gemeinde jemanden, der aufgestanden ist und gesagt hat, er ist angesprochen worden auf Arbeit, was wir Adventisten glauben, wer die 10 Hörner sind. Könnt ihr das vorstellen? Also, stellen wir mal vor, ihr werdet auf Arbeit angesprochen, was glaubst du über die 10 Hörner? Wer sind die 10 Hörner? Langobarden? Franken? Die Angelsachsen? Nicht wahr? Nicht die Sachsen, die Angelsachsen. Ostgoten? Die Alemannen, nicht wahr? Ganz wichtig. Die übrigens hier gesiedelt haben, hier auf der Schwäbischen Alb. Und dann? Die Heruler? Die Vandalen? Die Westgoten? Burgunder und? Haben wir es schon gehabt? Die Sueben. Ganz genau. Und drei von denen wurden ausgerissen, nämlich die Vandalen, Heruler und Ostgoten. Jetzt, das sind offensichtlich die europäischen Länder und wir gehen jetzt nicht da hinein und so weiter. Aber es gab noch ein anderes Horn. Und wer war dieses andere Horn? Das kleine Horn und das war? Die Verbindung von Kirche und Staat, richtig? Also Eisen und Ton waren in Daniel 2, ihr wart euch nicht sicher, Europa oder Kirche und Staat, richtig? In Daniel 7 finden wir, dass beides vorhanden ist, sowohl Europa als auch Kirche und Staat. Also ich denke, in Daniel 2 kann man beides sehen. Der Punkt ist jetzt der, was kommt in Daniel 7 nach diesem kleinen Horn, diesen ganzen Hörnern? Das haben wir schon gesagt, ein kleines Horn, was kommt danach? Danach kommt ein Gericht in Daniel 7, Vers 9 bis 10, richtig? Und wo findet dieses Gericht statt? Im Himmel. Hatten wir in Daniel 2 auch etwas, was auf Kirche und Staat und Europa folgte, was im Himmel stattfand? Der Stein, der im Himmel ausgesetzt und dann kommt. Und wir wissen, in Daniel 7 wird Jesus zum König gekrönt, damit er dann als König kommen kann. Okay. Finden wir dieselbe Parallele in Daniel 8 auch? Was haben wir in Daniel 8? Was ist das erste Tier? Babylon wird dargestellt als ein? Entfällt. Babylon ist gar nicht dabei, nicht wahr? Als erstes haben wir den Witter und der steht für? Medo-Persien. Und der Witter hat wie viele Hörner? Zwei und das erste war? Eins ist größer, aber das größere kam? Später vor, nicht wahr? Die Meder und die Perser. Danach kommt, was für ein Tier? Der Ziegenbock. Wir sind ja mittlerweile schon in Klasse 8, nicht wahr? Der Ziegenbock. Und der Ziegenbock hat wie viele Hörner? Eins. Und mit diesem Horn, das übrigens wen darstellt? Alexander den Großen, stößt er den Witter. Und dann teilt sich das in die vier Hörner, die wir jetzt alle auswendig kennen, nämlich? Okay, könnt ihr zu Hause nochmal nachschauen. Und dann kommt das kleine Horn für Rom und in seiner päpstlichen, seiner päpstlichen Phase. Und was finden wir als nächstes nach dem kleinen Horn, so wie in Daniel 7? Genau, das gehört zu der Frage mit dem kleinen Horn. Was ist das nächste, was wir finden nach dem kleinen Horn, nach dieser Verbindung von Kirche und Staat in Daniel 8? In Daniel 8, Vers 14, was finden wir dort? Die Heiligtum des Reinigtums. Und jetzt passt auf, was wir gemacht haben. In Daniel 2 haben wir Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, Europapapsttum und dann ein Event im Himmel, das die Wiederkunft vorbereitet, richtig? In Daniel 7 haben wir Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, kleines Horn, 10 Hörner und dann ein Ereignis im Himmel, das Gericht genannt wird. Und in Daniel 8 haben wir Medo-Persien, Griechenland, Rom, Papsttum und dann wieder ein Ereignis im Himmel. Die Reinigung des Heiligtums. Wenn wir diese drei nebeneinander legen, sehen wir ganz deutlich, dass Daniel 8, Vers 14 mindestens zwei Dinge beinhalten muss. Die Vorbereitung auf die Wiederkunft, wie der Stein, der ausgeschnitten wird, damit er auf die Erde kommen kann, und das Gericht. Ist das für jeden deutlich? Die Parallelität der drei Kapitel zeigt deutlich, dass Daniel 8, Vers 14 Vorbereitung auf die Wiederkunft sein muss und dass es sich dabei um das Gericht handeln muss. Wenn ihr weiter diese Parallelen studieren wollt im hebräischen Denken, könnt ihr euch mal in den Psalmen versuchen. Zum Beispiel hier, Psalm 19, Vers 7 bis 9 ist ein Beispiel. Aber eigentlich kann man fast jeden Psalm nehmen. Ich glaube, es gibt keinen Psalm, der das nicht hat. Und wie viele Psalmen gibt es? 150. Hat man eine ganze Menge zu studieren. Sprüche 29, Vers 18, ein anderes Beispiel von vielen, vielen zigtausenden. Und jetzt ist Emmanuel dran.
So the next principle, is this on? Sorry.
Yeah.
Okay, so the, is it on? The next principle, testing, hello? Testing, 1, 2, 3?
Yeah.
Is it good? Okay. All right, so the next principle that we'd like to share with you It's called the law of biblical quotation.
Das nächste Prinzip, das wir euch beibringen wollen, ist das Gesetz der biblischen Zitate.
You can learn a lot about how to study the Bible by looking at how the Bible authors used the Bible.
Man kann ganz viel darüber studieren oder lernen, wie man die Bibel studiert, wenn man sieht, wie biblische Autoren andere biblische Stellen benutzt haben.
Now, I want to give you an example. Let's turn in our Bibles to Luke chapter 1.
Ich möchte euch ein Beispiel geben. Lasst uns mal zu Lukas 1, Vers 17 gehen.
And I'd like you to notice Luke chapter 1. We're going to look at verse 17.
In Lukas 1 und dort Vers 17.
Now, how many of you have Bibles that have a marginal reading? In other words, in the center or on the side, it has little references that give illumination. Any, like just raise your hand.
Cross references. Yes. Also, wer von euch hat so Verweisstellen, Parallelstellen in seiner Bibel?
Okay, so I'm going to ask for some help because my Bible doesn't. But
ja, also ich werde euch um Hilfe bitten, weil ich habe natürlich jetzt keine.
Yeah. So Luke chapter 1 verse 17, and the Bible says.
You can just read it. In Lukas 1 Vers 17
for the English. The English. And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord.
Es heißt, und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten.
Now, just so that we know we're all on the same page, can somebody tell me who is the angel describing here? Who is the person that would be the fulfillment of this particular verse?
Also nur, dass wir alle auf derselben Seite sozusagen sind. Um wen handelt es sich hier? Wer wird hier prophetisch beschrieben?
Who was it?
John the Baptist.
It's John the Baptist.
Hier geht es um Johannes den Täufer, okay. Ganz genau.
Now, if you have a marginal reading, if you have a cross-reference in your Bible,
also wenn du so eine Parallelstelle in der Bibel angegeben hast,
please, someone tell me, you can just call it out, but what is the reference that the angel is quoting when she describes the role of John the Baptist? What's the reference?
Ihr könnt das jetzt herausrufen. Was für eine Stelle zitiert der Engel hier in Lukas 1, Vers 17?
Let's turn there, Malachi. Let's
Ganz
turn
genau.
to Malachi.
Lass uns zu Malachi gehen.
And let's look at chapter 4.
Und lass uns mal Malachi Kapitel 4 anschauen.
We want to illustrate for you the law of biblical quotation.
Verzeihung. Natürlich, das hätten wir voraufgehört. In Malachi ist es in Deutsch Malachi 3 und dort Vers 23. Und 24, Verzeihung.
So Malachi chapter 4, and we're going to look at verse 5, and I'd like you to notice carefully what the Bible says
also
here.
Also Malachi 3 und dort Vers 24, und ich möchte, dass ihr genau aufpasst, was die Bibel sagt.
And then we're going to read verse 6 as well. The Bible says, "Behold, I send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord."
Also wir lesen erst Vers 23, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt.
And he shall turn the heart of the fathers to the children and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse.
Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss.
Now I want to ask you a simple question, very simple.
Ich möchte euch eine einfache Frage stellen.
Is it clear to you that the angel in Luke 1 is quoting Malachi 4:5. Is that clear, yes or no?
Könnt ihr das sehen, dass der Engel in Lukas 1 Malachi 3 zitiert? Ja oder nein?
Yes. Ja. There is enough similarity to have no doubt that indeed the angel is quoting this passage.
Also es gibt genügend Gemeinsamkeiten, dass wir keinen Zweifel haben brauchen. Der Engel zitiert tatsächlich diese Passage.
And let's review. Who does the angel apply? Now, don't forget, this is an angel. Who does the angel apply this passage to? As a fulfillment of Malachi's prophecy. Who does he apply it to?
Also, wir sollen nicht vergessen, es ist ja ein Engel, der das auslegt. Wie legt der Engel das aus? Um wen handelt es sich? Wer wird hier angesprochen eigentlich?
To who? To John the Baptist.
Es ist Johannes der Täufer, der hier ausgedrückt werden soll.
But if you look carefully at the two references in Luke and then in Malachi,
wenn ihr die beiden Stellen genau miteinander vergleicht,
they're not exactly the same.
Dann werdet ihr feststellen, dass sie nicht genau übereinstimmen.
Can somebody tell me what is different with how the angel quotes Malachi's prophecy? What's different?
Kann jemand mir sagen, was unterschiedlich ist in dem Zitat, das der Engel verwendet?
And if you're not sure,
und wenn ihr nicht ganz sicher seid,
you can just look at Luke 1 and then compare it to the original in Malachi.
Und wenn ihr nicht ganz sicher seid, dann schaut einfach nochmal Lukas 1 und vergleicht es mit dem Original in Lukas 3, in Malachi 3.
Okay, what's the difference?
Was ist der Unterschied?
I see a hand.
And that the heart of the children is you know, turned to the fathers.
Okay, yes, it's the second part. It's the second part.
Es ist der zweite Teil dieses Zitats sozusagen.
The first part is the same.
Der erste Teil ist gleich.
In verse 17 he says to turn the hearts of the fathers to the children.
In Vers 17 heißt es ja, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern.
But when the angel quotes this prophecy in Malachi,
aber als der Engel jetzt diese Prophezeiung aus Malachi zitiert,
he specifically applies the children to the disobedient.
Da wendet er die Kinder ganz spezifisch auf die Ungehorsamen an. Er nennt sie jetzt Ungehorsame.
Which makes an application specifically to a group of people.
Womit jetzt diese Prophezeiung ganz spezifisch auf eine Gruppe von Menschen angewendet wird.
Now I want to ask you a question.
Ich möchte eine Frage stellen.
How many of you have ever heard a preacher preach a sermon on Malachi 4, verse 5 and 6?
Wer von euch hat schon mal eine Predigt über Malachi 3, 23, 24 gehört?
Have any of you heard? Okay, I see a few hands.
Ich sehe einige Hände.
Now, I want to share with you. I have heard some sermons on Malachi 4,
also ich habe schon einige Predigten über Malachi 3 Vers 23 und 24 gehört.
And if you've heard a sermon like this after I'm done, I just want you to raise your hand.
Und wenn die Predigt, die ihr gehört habt, auch so ähnlich ging, dann meldet euch hinterher.
A very well-known Adventist preacher came to our church.
Ein sehr bekannter adventistischer Prediger kam zu unserer Gemeinde.
And he used Malachi 4, 5 and 6.
Und er hat Malachi 3 Vers 23 und 24 benutzt.
And this is what he said.
Und das, was er gesagt hat.
He said right before Jesus comes,
kurz bevor Jesus kommt,
God will restore the homes.
Da wird Gott die Heime wieder herstellen und die Familien zusammenbringen.
Society has ripped apart the sacredness of the homes.
Die Gesellschaft hat die Heiligkeit der Heime zerstört.
Children are rebellious against their parents.
Und die Kinder sind rebellisch gegen die Eltern.
Parents don't know how to raise children.
Und die Eltern wissen nicht mal, wie man Kinder erzieht.
And so we see a rift in society.
So sehen wir also eine Spaltung in der Gemeinde, in der Gesellschaft.
But before Jesus comes,
aber bevor Jesus kommt,
there will be a restoration of the home.
Da gibt es eine Wiederherstellung des Heimes.
They even write books on this topic.
Und er schreibt sogar Bücher darüber.
Have any of you ever heard a sermon like this on Malachi 4, 5, and 6?
Habt ihr, waren eure Predigten okay. auch so ähnlich?
So I see a few hands.
Ich sehe einige Hände.
Now, I'm not saying that that's not true.
Ich sage nicht, dass das nicht wahr ist.
And I'm not saying that God won't restore the homes before he comes.
Und ich sage auch nicht, dass Gott nicht die Heime wiederherstellen wird.
But we have a divine commentary from the angel that came to Zacharias.
Aber wir haben ja einen inspirierten Kommentar durch den Engel, der zu Zacharias gekommen ist.
And the angel says that the application of the children turning back to their fathers.
Und der Engel sagt, dass die Anwendung von den Kindern, die sich zu den Vätern wenden,
the disobedient here is talking about God's people.
Da geht es um die Kind, um das Volk Gottes, die ungehorsam gewesen sind.
Does that make sense?
Macht das Sinn?
In other words, the angel lets us know that we're not talking about a specific locality of one family whose children are rebellious against their parents.
Der Engel macht also ganz deutlich, es geht nicht unbedingt um eine einzelne Familie, wo die Kinder rebellisch sind.
The angel is saying that this represents the whole of God's people who have been disobedient to him.
Und der Engel macht deutlich, es bezieht sich auf das ganze Volk Gottes, das rebellisch gewesen ist gegen Gott.
And this is the divine commentary that we see from biblical quotations in the New Testament of the Old.
Und das ist sozusagen ein inspirierter Kommentar, den wir durch dieses Zitat im Neuen Testament entdecken können.
I want to give you another example.
Ich möchte ein anderes Beispiel geben.
Come with me to Matthew chapter 2.
Kommt mal mit mir nach Matthäus 2, Vers 15.
Now again, if you have marginal readings, I'm going to ask you to help me, because my Bible does not. Matthew chapter 2.
In Matthäus 2, Vers 15.
And look at verse 15.
Und wieder brauche ich eure Hilfe mit den Parallelversen. Da heißt es in Vers 15.
Now look closely, because the Bible says.
Und schaut ganz genau hin, denn die Bibel sagt.
Speaking of Joseph, he was and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, out of Egypt have I called my son.
Und es heißt hier über Joseph. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.
Okay, so that there's no confusion.
So dass jetzt keine Verwirrung entsteht.
Who can tell me, what is the writer Matthew, or who is the writer Matthew describing in verse 15?
Wer wird hier beschrieben vom Schreiber Matthäus?
Who?
Wer wird beschrieben?
Jesus and his parents.
Also Jesus und seine Eltern sind Gegenstand dieses Verses.
Is that right? Because they were fleeing to save the child.
Ist es nicht wahr? Sie sind ja geflohen, um das Kind zu retten.
And then when things were settled down, they were going to come back.
Und als die Dinge dann sich beruhigt haben, sind sie wieder zurückgekommen.
But what's interesting is that under inspiration,
Aber was interessant ist, dass hier unter Inspiration
Matthew says that this was a fulfillment of something that was spoken of by a prophet.
Dass Matthäus sagt unter Inspiration, dass das eine Erfüllung einer prophetischen Aussage gewesen ist.
So please, someone with a marginal reading,
jemand mit einer Parallelstelle,
tell me where is this quoting from?
Wo kommt das her?
It's Hosea.
Das ist ganz genau in Hosea 11.
So, I'm going to ask you to turn with me to Hosea chapter 11.
Jetzt schauen wir das mal nach in Hosea 11 und dort Vers 1.
Right after the book of Daniel.
Das ist direkt nach dem Buch Daniel.
Hosea chapter 11, and I want you to look with me at verse 1.
Und schaut in Kapitel 11 mal mit mir in Vers 1.
Now please look carefully. Please look very carefully.
Also schaut wirklich ganz genau hin.
Now in verse 1 the Bible says when Israel was a child then I loved him and called my son out of Egypt.
Es heißt dort, als Israel jung war, liebte ich ihn und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.
Now please tell me, somebody tell me.
Also bitte sagt's mir, irgendjemand sag es mir.
When Matthew quotes Hosea,
als Matthäus Hosea zitiert,
who did he apply this verse? Who did he apply it to? To who?
Auf wen hat es nochmal bezogen?
To Jesus.
Auf Jesus.
But when Hosea writes these words,
aber als Hosea das geschrieben hat,
who is he talking about here?
Über wen spricht er eigentlich hier?
He talks specifically about Israel.
Er spricht ganz spezifisch über Israel.
I hope nobody has any doubt that Hosea clearly mentions Israel in verse 1.
Ich hoffe, niemand hat da irgendeinen Zweifel, dass Hosea ganz ausdrücklich Israel in Vers 1 erwähnt.
So, now please notice what's happening here.
Also schaut mal, was hier passiert.
This is not a mistake.
Das ist kein Fehler.
Under inspiration,
unter der Inspiration,
Matthew says that Hosea 11:1 was fulfilled by Jesus.
Unter Inspiration sagt uns ja Matthäus, dass Hosea 11, Vers 1 im Leben von Jesus sich erfüllt hat.
Did Jesus go to Egypt, yes or no?
Ist Jesus nach Ägypten gegangen, ja oder nein?
Yes.
Absolut.
Did Israel come out of Egypt as well?
Ist Israel auch aus Ägypten rausgekommen?
Yes.
Yeah.
Now we begin to see something very interesting knowing these two facts.
Wenn wir diese beiden Fakten wissen, beginnen wir etwas ganz Interessantes zu sehen.
If you think about it,
wenn du darüber nachdenkst,
there are many similarities between Jesus and Israel.
Da gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen Israel und Jesus.
Now I want to ask you a question.
Ich möchte eine Frage stellen.
If I asked you in the Bible, who is Israel, what would you say?
Wenn ich euch die Frage stellen würde, wer ist Israel in der Bibel, was würdet ihr sagen?
Okay, so
Jesus and Jacob will call Israel.
Yes, Jesus?
Jacob.
Oh yeah.
Jesus.
Oh, Jesus too. Okay, good. So Jacob was called Israel.
Also Jakob wurde Israel genannt.
And then as we know the descendants of Jacob were also referred to later on as Israel.
Und wir wissen natürlich, die Nachfahren von Jakob hießen dann auch Israel.
Now I want you to begin to think very carefully about Israel as Jacob.
Denk mal drüber nach. Jakob, der Israel ist.
And then Israel as a nation.
Und dann Israel als eine Nation.
And then of course Jesus.
Und natürlich Jesus.
So how many sons did Jacob have?
Wie viele Söhne hat Jakob gehabt?
12 sons.
12 Söhne.
Turn with me to Exodus chapter 1.
Schaut mal mit mir nach 2. Mose 1.
Look with me at Exodus chapter 1. And verse 5.
2. Mose 1 und dort Vers 5.
And look closely.
Und schaut ganz genau hin.
The Bible says, and all the souls that came out of the loins of Jacob were 70 souls.
Und die ganze Nachkommenschaft Jakobs betrug damals 70 Seelen.
So, how many sons did Jacob have?
Wie viele Söhne hatte Jakob?
12 sons.
12.
But the Bible says if you add up all of his descent, all of his immediate descendants.
Aber wenn man all seine direkte Verwandtschaft zusammenzählen würde,
how many?
Sagt die Bibel, sind wie viel?
70.
70.
Okay, so let's fast forward now to the nation of Israel.
Jetzt lass uns ein bisschen vorwärts gehen zur Nation Israel.
Nation of Israel was comprised of how many tribes?
Wie viele Stämme waren da im Volk Israel gegenwärtig?
12 tribes.
12 Stämme.
And at some point things got too complicated for Moses to govern. So how many judges did they appoint?
Wie viele Richter wurden dann später, also wie viele Älteste wurden eingesetzt, als es zu schwierig war für Mose alles zu regieren?
70, right?
70, nicht wahr?
Now here's what else is very interesting.
Hier ist etwas sehr Interessantes.
Did you notice that Jesus had how many disciples?
Wie viele Jünger hatte Jesus?
12 disciples. 12. And then afterward he sent out how many?
Und danach hat wie viele ausgesandt?
70.
Siebzig.
So you can see the parallelism.
Ihr seht
right?
den Parallelismus hier.
Now please notice
Also denkt oder darüber nach,
that the nation of Israel,
dass die Nation Israel,
how did they ever end up in Egypt?
Wie sind sie nach Ägypten gekommen?
Now, I'm going to summarize it for you because this is kind of long.
Also, ich werde es einfach zusammenfassen, weil es ein bisschen lang.
It actually started with a young man named Joseph.
Es fing an mit einem jungen Mann namens Joseph.
And Joseph, he had these dreams.
Und Joseph hatte diese Träume.
And these dreams ultimately fulfilled in him getting taken to Egypt.
Und his dreams fulfilled in him.
His dreams were ultimately fulfilled by him ending up in Egypt.
Diese Träume haben sich erfüllt, so dass er nach Ägypten gekommen ist.
And then he brought all of his family over.
Und hat seine ganze Familie mitgebracht.
And then when time came,
und als die Zeit da war,
God called the nation to go out of Egypt.
Hat Gott die Nation herausgerufen aus Ägypten.
And as soon as they went out of Egypt,
und sobald sie herausgekommen sind aus Ägypten,
the first thing that they met, the first obstacle that they met was,
was war das erste Hindernis auf ihrem Weg?
The Red Sea.
Das Rote Meer.
God parted the sea.
Gott hat das Meer geteilt.
They went through it.
Sie sind hindurchgegangen.
And after they went through it,
und als sie durchgegangen sind,
what happens?
Was passiert? The water can't get back.
Oh, okay, yes. Now you're being specific. So after they crossed the Red Sea,
als sie durch das Meer hindurchgegangen sind,
then they wander in the wilderness.
Sind sie in der Wüste hindurchgewandert, nicht wahr?
Right. They wander in the wilderness and then.
Und dann, als sie in der Wüste.
For how long? For how long?
Wie lange sind sie in der Wüste gewesen?
For 40 years.
40 Jahre.
And after those 40 years,
und nach 40 Jahren,
then what happens?
Was ist dann passiert?
They right before they enter Canaan,
direkt bevor sie Kanaan eingenommen haben,
God reiterates his law,
hat er sein Gesetz noch einmal bestätigt,
and his people hear the book of Deuteronomy.
Und da hört das Buch von Gott, das hört das Volk von Gott das Buch 5. Mose.
Now I know that seems like a kind of a overview, but that's in a nutshell.
Das ist sozusagen im großen Ganzen jetzt die Geschichte.
So let's talk about Jesus.
Lass uns über Jesus nachdenken.
How did Jesus ever end up in Egypt?
Wie ist Jesus nach Ägypten gekommen?
Jesus' father, what was his name?
Was war der Name des Vaters von Jesus?
Joseph.
Der Joseph.
And Joseph had a dream, didn't he?
Hat nicht Joseph einen Traum gehabt?
And the dream told him to go where?
Und der Traum hat ihm gesagt?
To Egypt, right?
Geh nach Ägypten.
So, and then, after, if you progress in the life of Jesus,
und wenn man im Leben Jesu vorangeht,
we come to his baptism.
Kommen wir zu seiner Taufe.
By the way, you know that the Red Sea experience illustrates baptism. I think most.
Und ich denke, die meisten von euch wissen, dass die Erfahrung durch das Rote Meer hindurchzugehen ein Symbol für die Taufe war.
What happened right after Jesus was baptized? Where did he go?
Wo ist Jesus gegangen, nachdem er getauft worden ist?
He went to the wilderness.
Er ging in die Wüste.
How long was he there for?
Wie lange war er da?
For 40 days.
40 Tage.
And you know, this is very interesting. While he was there for 40 days,
er war dort
at the end of 40 days.
Nach am Ende der 40 Tage,
who came to him?
Wer ist zu ihm gekommen?
Satan came to him.
Der Teufel ist zu ihm gekommen.
And you know, when Satan came to him, he tempted Jesus 3 times.
Da hat der Teufel ihn wie oft hat ihn 3-mal versucht.
And every time Satan tempted Jesus,
und jedes Mal, wenn der Teufel Jesus versucht hat,
how did Jesus respond? He always said the same thing. What did he say?
Da hat Jesus immer das gleiche gesagt. Was hat er gesagt?
He said, "It is written."
Er hat gesagt, es steht geschrieben.
But here is an amazing fact.
Aber hier ist eine erstaunliche Tatsache.
Every time Jesus quoted the Bible,
jedes Mal, wenn er die Bibel zitiert hat, Jesus,
he always quoted the exact same book.
Hat er immer dasselbe Buch zitiert?
Guess which book he quoted.
Welches Buch hat er wohl zitiert?
It was always the book of Deuteronomy.
Es war immer das Buch 5. Mose.
Now, why are we showing you this?
Warum zeigen wir euch das?
Because what we're looking at is that when a New Testament author quotes the Old Testament,
wir sehen, dass wenn ein neutestamentlicher Schreiber das Alte Testament zitiert,
under inspiration, God is trying to help you understand the fuller meaning of the passage as illustrated in the New Testament.
Dann versucht Gott uns durch Inspiration zu zeigen, was die tiefere Bedeutung jener alttestamentlichen Passage gewesen ist, wie sich dann im Neuen Testament zeigt.
So especially when you read the New Testament.
Besonders wenn du das Neue Testament liest.
Pay close attention to what these writers are saying, especially when they read when they use the Old Testament.
Dann achtet ganz genau darauf, was diese Schreiber sagen, besonders wenn sie das Alte Testament zitieren.
Very quickly, I'm going to ask you to look with me at Hebrews chapter 8.
Noch ein kurzes Beispiel in Hebräer 8.
And look with me at Hebrews chapter 8. We're going to look at verse, for sake of time, verse 5.
In Hebräer 8, wenn wir aus Zeitgründen jetzt einfach Vers 5 anschauen.
Well, we can't. We have to read the whole thing.
Wir müssen das Ganze lesen.
Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such a high priest who is sitting on the right hand of the throne of the majesties in the heavens.
Die Hauptsache bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel.
A minister of the sanctuary and of the true tabernacle, which the Lord pitched and not man.
Einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch.
And then in verse 5,
und dann in Vers 5 heißt es,
the Bible says, who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle, for see, saith he, that thou make all things according to the pattern showed to thee in the mount.
Es heißt in Vers 5, diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen gemäß der göttlichen Weisung, die Mose hielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist.
Can somebody please tell me,
kann irgendjemand mir sagen,
using your marginal reference,
wenn du deine Parallelstellen anschaust,
who does Paul quote in verse 5? Or where is he referring to?
Von wo bekommt Paulus sein Zitat her?
Exodus 25.
Ja. 2. Mose 25.
Let's go to Exodus 25 very quickly.
Ganz schnell gehen wir zu 2. Mose 25.
And please look closely at what this implies. What the author of Hebrews is telling us based on his use of Exodus 25.
Schaut mal, was hier in 2. Mose 25, 8, Vers 9 uns deutlich wird, was damit also der Hebräerbriefschreiber uns sagen wollte.
In verse 8 and 9, the Bible says, and let them make me a sanctuary that I may dwell among them.
Das heißt in Vers 8, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne.
According to all that I show thee after the pattern of the tabernacle and of the pattern of all the instruments thereof, even so shall you make it.
Genau so, wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen.
Can somebody tell me very succinctly,
kann jemand mir sehr deutlich sagen,
by quoting Exodus 25, verse 8 and 9,
indem er jetzt 2. Mose 25, Vers 8 und 9 zitiert hat,
what do we learn about the sanctuary in Exodus 25? What do we learn about it?
Was lernen wir jetzt dadurch über das Heiligtum?
Very succinct, don't go too profound here.
Also ganz, ganz einfach, jetzt nicht zu tiefgründig.
What do we learn?
Was lernen wir dadurch?
It was a copy.
Es war also eine Kopie.
Of what?
Von was?
Of the heavenly one.
Vom himmlischen Heiligtum.
In other words, when God showed Moses the pattern of this sanctuary he was to build on earth,
als also Gott dem Mose gezeigt hat, was für ein Heiligtum er bauen soll,
it was merely a reflection of the true tabernacle that God had up in heaven.
Dann war das eine bloße Widerspiegelung des wahren himmlischen Heiligtums, das dort im Himmel ist.
Now this truth is a foundational point for understanding Daniel 8:14.
Und diese Wahrheit ist fundamental, um überhaupt Daniel 8, Vers 14 verstehen zu können.
Now I want to ask a trivia question, but it's not trivia, it's very important.
Es scheint erstmal eine merkwürdige, einfache Frage zu sein, aber es ist eigentlich eine sehr wichtige Frage.
Does anybody know how we have no doubt that when Daniel writes in Daniel 8:14, after 2300 days, then shall the sanctuary be cleansed?
Weiß jemand, wenn in Daniel 8, Vers 14 es heißt, bis zu 2300 Abend und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden?
How can we have absolute certainty that there was absolutely no chance that the sanctuary being referred to was speaking of the earthly sanctuary?
Wie können wir absolut sicher gehen, dass Daniel sich nicht auf das irdische Heiligtum bezogen hat?
It's not hard, but I'm just wondering, does anybody know?
Es ist eigentlich nicht schwer, aber ich frage mich, weiß das jemand?
Yes.
Tempel was, Daniel 8 says, you know, the prophecy goes to the end.
Okay, so it gives us a time frame. It says that the prophecy is for the time of the end.
Ja, es gibt uns einen Zeitrahmen. Die Prophezeiung geht bis an die Zeit des Ende oder ans Ende.
That's a good reason.
Das ist ein sehr guter Grund.
But there's something that's even simpler than this fact.
Aber es gibt etwas, was noch einfacher ist.
It's very simple. Don't think too hard.
Sehr einfach, ja.
There was no earthly temple at the time.
Es gab gar keinen irdischen Tempel zu der Zeit.
Even to this day there isn't.
Selbst bis heute gibt's keinen.
And so it's unmistakable that the sanctuary that was being referred to was the real one, not the pattern here on earth.
Und deswegen
or not the copy, the shadow here on earth.
Es ist ganz sicher, dass es in Daniel 8, Vers 14 um das himmlische Heiligtum geht und nicht um das irdische, dass wir dass nur eine Kopie davon war, ein Schatten.
We have some other examples. These are all fascinating examples, but again, we're going to share the slides with you. Don't feel like a necessity to write everything down.
Wir haben hier noch einige weitere Beispiele, die ihr sozusagen als Hausaufgaben anwenden könnt oder um das zu trainieren.
It's yours. It's time for you.
Yeah, you just tell them because we're going to make a break.
Oh, okay. I already did. I told them.
Okay. So, wir werden jetzt eine kurze Pause haben von 10 Minuten, bevor wir dann das nächste Prinzip anschauen. Lass uns mit 10 Minuten begrenzen, dann können wir auch dann noch eine zweite Pause machen. Und dann treffen wir uns in 10 Minuten.